Wie sieht's aus mit Fragen?
Mir ist aufgefallen, dass Sie den marxistischen Autoren, die jetzt außerhalb des Stalinismus sich bewegt haben, weggelassen haben. Man muss vielleicht, um das ein bisschen zu erläutern, dazu sagen, dass sehr viele Marxisten in den USA emigriert sind, dort als solche nicht überlebensfähig waren, beziehungsweise selber in die Mühle kamen. Ich glaube, man muss das auch als Hintergrund dazu denken, dass Horkheimer und Adorno im Grunde mit der Dialektik der Aufklärung sozusagen ein übergeschichtliches Szenario entworfen haben für die Menschheitsentwicklung. Während es ja doch andere Autoren gab, zum Beispiel Marcuse oder auch Leo Kofler oder andere, die zu diesen Themen, glaube ich, auch einiges gesagt haben, die aber jetzt hier auch nicht vorkommen. Ich wollte fragen, ob es dafür einen Grund gibt oder...
Also es ist bestimmt nicht der Grund, dass ich das für unwichtig erklären will oder nicht mit, dass das nicht mit ins Bild gehörte. Haben alle die Frage mitbekommen?
Nee, das war mir leise.
Okay, also der Punkt war, dass Autoren fehlten aus dem linken Spektrum. Ich habe ja Adorno Horkheimer quasi im linken Spektrum situiert, aber der Punkt, den der Kommilitone macht, ist, dass es sich ja aus marxistischer Sicht eigentlich eher nicht um eine, jedenfalls nicht klassisch und klar marxistische Analyse handelt, sondern eigentlich eher um so eine Art überhistorischer, weitblickender Perspektive, auch methodologisch ja, also jedenfalls nicht materialistisch, historisch-materialistisch präzise an den historischen Entwicklungen dran, sondern eher spielerisch, wer das Buch kennt, da wird die Odyssee auseinandergenommen, da wird auf Dessart Bezug genommen, also es werden unterschiedliche Kontexte mobilisiert und insofern eigentlich eher eine unorthodoxe Perspektive, die nicht repräsentiert, was die, ich sag mal, klarer marxistisch orientierte Kritik an Zeitdiagnostik und Analyse auch des Dritten Reichs zu bieten hat in der Zeit. Und Sie hatten genannt als Namen Marcuse und Kofler. Das ist richtig, habe ich nicht mitgenannt, ist auch ein Verknappungsproblem. Und diese Frage, die ich mir dann immer wieder vorlege, also bis wohin ist es Philosophie und ab wann sind es dann doch eher andere disziplinäre Perspektiven, ist sehr schwer zu entscheiden, gerade bezogen auf die marxistische und auf die psychoanalytisch inspirierte Diskussion und auch bezogen auf die Soziologie. Also das ist insofern, es gibt auch brillante historische Arbeiten aus der Zeit, etwa Franz Neumann, also die ganze Frage der Verfassungsgeschichte und so weiter spielt eine große Rolle. Es gibt noch viel, viel mehr Theoriebildung natürlich da, um die sich thematisch auf diese Konstellationen Faschismus, Nationalsozialismus und die Frage, wie kommt es und die Frage, was heißt es, bezieht. Das ist ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt. Was mir bei der Textauswahl jetzt hier wichtig war, war ein Stück weit, also unter dem Gesichtspunkt philosophische Krisendiagnose, wirklich auch Theorien auszuwählen, die versuchen, eine genuin philosophische Perspektivierung neu zu gewinnen, auch im Blick auf die Fragestellung, die als dringlich empfunden werden. Also nicht nur eine Diagnostik, wir haben hier eine historisch hochdramatische, singuläre Entwicklung, müssen die analysieren und so weiter, sondern die auch die Frage, was heißt das für das Wie des Denkens? Und wie ist die Form von Theoriebildung davon infiziert? Also die mitzureflektieren, das war mir ein wichtiges Auswahlkriterium, solche Autoren rauszusuchen. Und da finde ich eben insbesondere Adorno natürlich sehr, sehr prägnant und die Philosophie in ihrer Form nach dem Krieg und bis eigentlich in die 60er, 70er, 80er Jahre hinein ganz wesentlich auch beeindruckend wichtig. Das ist bei Marcuse ja ein Stück weit auch der Fall. Also man hätte Marcuse mit reinnehmen können. Ist ein bisschen anders, ist stärker dann in politische Diskussionen eingeflossen und die gerade die die interessante Frage, die sich in massenpsychologischer Hinsicht und in sozialpsychologischer Hinsicht verlängern lässt, dann auch auf die antiautoritäre Diskussionsphase, das kann man auch verankern in einer Perspektive wie die, um die es heute ging. Ich will aber ja auch später noch über weitere philosophische Krisendiagnosen sprechen und da wird das möglicherweise auch nochmal zur Sprache kommen. Also das antiautoritäre Thema, damit sind wir eigentlich schon wieder in einer anderen Debatte drin, also wenn wir die 60er nehmen. Ne?
Ja, es gibt ja von Malthus auch Texte, ich glaube aus den 20er oder ja. aus den 30er Jahren zu ja. dieser Thematik, die ja auch sehr weitsichtig gewesen sind. Ich glaube, es kann aber jetzt nicht mehr so...
Ja, also ich habe die Thematik autoritärer Charakter erwähnt. Dieses Themenfeld wird in den 20er Jahren, 30er Jahren von etlichen Autoren bearbeitet. Gibt es noch Anmerkungen, Ergänzungen? Sie haben gemerkt, dass ich natürlich auch mit der Perspektivenwahl, wie ich selbst jetzt versuche, das zu rekonstruieren oder zu präsentieren, natürlich in Schwierigkeiten gewesen bin oder bin. Das gehört ein Stück weit mit zum Thema, denke ich mal.
Die Frage der Schuld 45, oder Sie sprachen auch vom neuen Stil des Philosophierens, hat das eigentlich auch die Philosophie, Levinas jetzt mal ausgenommen, hat das eigentlich auch die Philosophie, die spätere Philosophie, irgendeine Bedeutung dann gehabt? Oder kann man das jetzt nicht sagen?
Also ich habe noch was ganz Wichtiges völlig weggelassen. Das, was man so im Nachhinein als Existenzialismus bezeichnet, Sartre wäre natürlich auch ein Kandidat gewesen, auch wichtig gewesen, weil als französischer Philosoph natürlich auch nochmal Repräsentant einer anderen Perspektive. Das müsste man noch hinzunehmen. Es hat, denke ich, auf breiter Front, das ist jetzt eine sehr pauschale Aussage, mit dem Einschnitt 45 und danach einen existenziellen, einen subjektivierenden und einen moralischen Schub gegeben. Ich denke eigentlich im ganzen Spektrum dessen, was in der Philosophie passiert ist. Vielleicht mit Ausnahme der Logik, das weiß ich jetzt nicht so genau zu rekonstruieren, aber da müsste man auch nochmal schauen, was jetzt da wirklich an relevanten Texten in der Zeit dann entstanden ist. Und das ist also dieses Innehalten, die Neuanfangs- und Neuperspektivierungssituation und dann eben diesen Schub Richtung Subjektivierung, Schuldfrage, moralische Fragen und dann transformiert auf die Frage nach Rationalität überhaupt, auch gesellschaftsbezogen, die Frage nach den Werten. Das, denke ich, sind durchlaufende Merkmale der Jahrzehnte nach 45 bis in die Mitte der 60er Jahre hinein. In Deutschland etwas länger als in Frankreich beispielsweise, wo eine Diskussion über den Humanismus, eine kritische Diskussion über den Humanismus in den 60ern schon eingesetzt hat. Bei uns dauert das ein bisschen länger und bleibt die Diskussion auch moralisierter. So würde ich es mal grob umschreiben. Also auch der theoretische Aufbruch rund Ende der 60er Jahre bei uns hat sich ja sehr maßgeblich auch etwa auf Horkheimer, Adorno gestützt, auch auf Autoren wie Marcuse und so weiter. Und der moralische Ton und die Bedeutung des Menschen, Menschenwürde, Humanität und so weiter, in so einem emphatischen Sinne, ist durch die 60er Jahre bis in die 70er und so weiter in der deutschen Diskussion geblieben. Das ist so in der französischen Diskussion nicht der Fall gewesen. Da gab es ja die Subjektkritik in einer sehr viel brachialeren, entschlosseneren Weise. als das in der deutschsprachigen Diskussion der Fall war. Und auch die Auseinandersetzung um Moral hat in Frankreich einen sehr viel heftigeren und kritischeren Touch gehabt. Die Kritik an Sartre, an Merleau-Ponty, an den frühen moralisierenden Philosophen hat Themen von der Agenda genommen, die wir in der deutschsprachigen Diskussion bis in die 70er Jahre hatten. Bei uns gab es dann den Clash Franzosen gegen, oder andersrum, die intellektuelle Diskussion und auch in hohem Maße philosophische Diskussionslage der 70er und beginnenden 80er Jahre war dann später irgendwie so ein diffuses Erbe der frühen kritischen Theorie, ist ja dann bei Habermas gelandet, war so getönt, dass dann die französische Philosophie als antihumanistische, kalte, amoralische, skrupellose, nietzscheanische Philosophie wahrgenommen wurde, und das funktionierte auch. Soll heißen, da wurde so ein kleiner, da schwang so ein Appell mit dieser Positivismuskritik, die ich geschildert habe, der ersten Stunde nach 45, also zu wenig Werte, zu wenig Mensch, zu wenig Humanismus und so weiter. Das ist jetzt ein bisschen freistilhaft von mir so gedeutet, aber ich denke, also ich würde so in eine Diskussion einsteigen, sagen wir mal so. Und ich hatte ja auf der anderen Seite schon angedeutet, wie es in der akademischen Philosophie jetzt insbesondere in der Phänomenologie aussah. Da hatten wir diese Gabelung, dass eben an den frühen Husserl angeknüpft wurde, Heidegger eine wichtige Rolle spielte. Auf Heidegger komme ich noch in einer der nächsten Vorlesungen. Und auch Heidegger war, wie immer das genau funktioniert haben mag, in den 50er Jahren irgendwie verbunden mit so einem Wertedenken oder verbindbar. Es gab also einen Heideggerianisierenden, einen deutschen Heideggerianisierenden Existenzialismus, der gleichzeitig aber hochmoralisch war. Aus heutiger Sicht, aus meiner Sicht, würde ich sagen, ist das eigentlich eine kuriose Kombination. Also gerade wenn man Heidegger jetzt nimmt, kann man den natürlich, in Frankreich hat man den ganz anders gelesen, hat man den genau im Sinne dieses antihumanistischen Blickwinkels gelesen. Das ist eine sehr interessante Polarisierbarkeit gerade des heideggerschen Denkens gewesen. Und Husserl ähnlich. Ne? Der späte Husserl fand eigentlich gar nicht so richtig statt in der deutschsprachigen Diskussion. Und der frühe wurde dann ja eben auch sehr konventionell und durch die Brille von solchen Autoren wie Jaspers oder dergleichen gelesen. Jaspers ist überhaupt, bin ich auf diese vielleicht triviale, aber mir so noch nicht deutliche Einsicht, bin ich im Zuge der Vorbereitung dieser Vorlesung gestoßen. Jaspers ist extrem interessant, weil man ihn eigentlich wie so einen Lackmusstreifen betrachten kann, der diese verschiedenen Phasen des deutschsprachigen Philosophierens im 20. Jahrhundert auf ungeheuer interessante Weise unterschiedlich abspiegelt. Also der Jaspers 1931, den ich vorgestellt hatte, und jetzt der Jaspers 1946, und das geht ja dann noch weiter. Zur Atomfrage hat er sich geäußert und so weiter. Also das ist ein ganz interessanter Protagonist, der sehr unterschiedliche Farben auf sich abbilden konnte im Laufe der Jahrzehnte. So drücke ich es mal aus. Ja, ich habe darüber nachgedacht, ob ich das schaffe, da noch irgendwie sinnvolle Seitenblicke auf den französischsprachigen, den englischsprachigen Raum zu organisieren. Also in aller Vorsicht, anders gesagt. Zuerst mal bin ich bin ich eigentlich überfordert, da ein klares, also irgendwie vertretbares Bild, vor allem im Kurzen ist es ja dann ein grobes Bild, zu geben. Ein wichtiger Punkt ist schon genannt worden, also die empirische, gesellschaftstheoretisch interessierte Forschung, also Soziologie, aber auch Sozialpsychologie und so weiter, das ist ja etwas, was wir im deutschsprachigen Raum auch hatten, ist aber ohnehin mindestens so stark im englischsprachigen, in der amerikanischen Soziologie auch vorangetrieben worden. Und dorthin sind ja auch viele emigriert und dort sind auch viele aufgenommen worden und auch eingebettet gewesen dann mit ihren Überlegungen. Und diese, also die Soziologiegeschichte, insbesondere die US-amerikanische Soziologiegeschichte, wäre eine interessante Parallelgeschichte. Und da hätten wir natürlich auch eine Folie, in der das weltpolitische Geschehen, sage ich mal, auch analysiert und anders rekonstruiert worden ist als in der deutschsprachigen Diskussion. Da ist das Thema, also sind massenpsychologische Fragestellungen wichtig. Natürlich auch die Verfassungsfragen, aber vor allem eigentlich so eine soziologisierende, psychologisierende Perspektive. Ansonsten ist natürlich sind die Kriegsdebatten auch in den anderen Diskursen auch unheimlich überlagert von den eigenen Themen. Ja? Also das ist im Französischsprachigen, das findet sich bei Sartre natürlich sehr gut, aber auch bei Merleau-Ponty und so weiter. Es sind auch in der Linken ist die Frage, was ist mit dem Stalinismus? Eine ganz wichtige Diskussion. Bei Arendt bildet sich das ab, die das ja auch schon parallel diskutiert. Merleau-Ponty tut es auch, Humanismus und Terror, Abenteuer der Dialektik, also das sind in Frankreich noch im Krieg und kurz danach entstandene wichtige Bausteine für die Diskussion. Also das ist ein wichtiger Punkt als Parallelbaustelle. Das ist natürlich aus deutschsprachiger Sicht überhaupt gar keine Parallelbaustelle. Das findet im deutschen Gemüt nicht statt, diese vergleichende Perspektive. Jedenfalls nicht in den 40er Jahren. Und dann ist in Frankreich eine Politisierung und Moralisierung an der Frage der Kollaboration. Das hat auch die Diskussion, also den Diskurs dort auf spezifische Weise zerrissen. Anders als bei uns, also wenn ich jetzt mal so uns sagen darf, also anders als in dieser nicht nur deutschsprachigen, sondern deutschen Diskussion, aber auch heftig. Und ja, ich meine, das ist eben auch nochmal ein interessanter Punkt. Sartre war natürlich auf der anderen Seite auch in den 50er Jahren in Deutschland extrem viel gelesen. Also diese beiden Moralisierungs- und Subjektivierungsschübe, die konnten auch miteinander was anfangen. Also das so unähnlich war sich dann doch nicht, sage ich mal. Jedenfalls die Perspektive, die Suchbilder der Perspektive, die diese Situation des Äußersten, also erfahrungsnah fassen wollen. Sehr behelfsmäßige Antwort. Also eigentlich möchte ich in diesem Bereich nicht dilettieren. Es ist sehr schwer, da ein angemessenes Bild zu gewinnen und gerade das sind ja, also sag mal so, vielleicht noch ein Satz, es gibt auf jeden Fall Wechselwirkungen natürlich, heftige Wechselwirkungen, weil man sich dann auch wieder liest. Mit unterschiedlichem Blick, mit unterschiedlichen Untertönen, misstrauisch und hochkritisch oder eskalativ, aber natürlich auch begehrlich. Nach Orientierung suchend und nach treffenden und verlässlichen und vertrauenswürdiger Theoriebildung suchend. Da war sicher auch die deutsche Wahrnehmung der französischen und englischsprachigen Texte auch dann ab einem bestimmten Schwellenwert auch eine sehr, sehr Interessierte und Begierige und Aufnahmewillige. Also einfach auf der Suche nach Anknüpfungspunkten. Man wollte dann ja auch neu anfangen und eigene, andere, bessere Orientierungen finden und so. Sehr, sehr spannend ist die Rolle Heideggers. Auf Heidegger komme ich auch nicht zurück. Der ja im Nachkriegsdeutschland dann sitzt. Ne? Und diese eine Passage, die ich vorgelesen habe, in der Jaspers diesen Prototyp des deutschen Intellektuellen oder Philosophen vielleicht auch schildert, der am Anfang mitmacht und dann schweigt und hinterher so tut, als ob er eigentlich nicht, also jedenfalls nicht dafür gewesen, aber schon gar nicht dazugehört, nicht dafür gewesen sei, aber schon gar nicht dazugehört habe, das passt 100% natürlich auf Heidegger, diese Charakterisierung. Ich kann es nicht ermessen, aber meine Vermutung wäre, dass diejenigen, die das hörten oder gelesen haben, auch sofort an Heidegger gedacht haben. Vielleicht nicht nur an ihn, aber auf jeden Fall auch an ihn.
Ja, Sie hatten ja, in Beantwortung der vorletzten Frage sprach Sie den Begriff Werte. Sie sprachen schon mal von Werten, im Dritten Reich gab es Werte, beziehungsweise in der Weimarer Republik gab es keine Werte, hätte es keine Werte gegeben, das war zu diskutieren. Ich hätte gerne mal nochmal gewusst, Ihre Definition von Werten auch noch dahingehend, wenn die Schuldfrage von Jaspers angesprochen worden ist, dann trifft sie ja auch Werte, die sicherlich zusammengebrochen waren. Aber es waren auch Werte gewesen.
Also zunächst mal nochmal zur Sicherheit, zur Klarstellung. Das war natürlich nicht meine Meinung, dass es in Weimar keine Werte gab. Ja, sondern das ist diese Zuschreibung gewesen, die gehört zu dieser Werteemphase nach 1945 hinzu. Also man hat, das war einer der Haltegriffe eigentlich, sicherlich auch ein gut gemeinter und ja auch nicht unplausibler Haltegriff, dass individuell die Menschen einfach feste Orientierungen und Werte haben müssen und dann sind sie nicht, durch Ideologien einzufangen, nicht so korrumpierbar, nicht beliebig, gehen nicht auf in solche Massenbewegungen, in dieses sich identifizieren mit einem Führer und so weiter. Und da war natürlich auch an die Christen gedacht, an die Bonhoeffers und so weiter, ja, die wirklich Kraft hatten, auch sich noch artikuliert haben, in der hoffnungslosen Situation, genau in dem Sinne, nicht beirrbar zu sein, zu wissen, dass das ein Grauen, ein Spuk und so weiter ist, aber eben ein Spuk und so. Ja? Also das hatte schon einen klaren Anhaltspunkt, auch diese Idee, dass Werte wichtig und richtig sind und solchen politischen Verführbarkeiten, diesen bizarren, wie Adorno sagt, wahnsinnigen Realitäten, etwas entgegensetzen können, etwas, das auch das Individuum handeln lässt in einem anderen Sinn. Das ist unbenommen, das ist gemeint damit. Ich habe so skeptisch über Werte geredet, vor dem Hintergrund, das haben Sie richtig rausgehört, also einer bestimmten theoretischen Sichtweise auf das moralphilosophische Etwas namens Wert. Nämlich, das ist tatsächlich auch ein Produkt des 20. Jahrhunderts, wir haben ja bei Scheler und so weiter schon früher Wertphilosophien, es gehört im weitesten Sinne sogar in diese lebenstheoretische, lebensphilosophische Welle nach 1900 hinein. Wir haben da einen Trend in ganz unterschiedlichen philosophischen Designs eingebettet, moralische Sachverhalte nicht in Form von Maximen, Regeln, Prinzipien oder dergleichen zu philosophischen Postulaten zu machen, wie Kant das etwa getan hätte, das ist ein Klassiker, kategorischer Imperativ, also Maximenprüfung, da geht es aber im Kern darum, dass Moral bedeutet, ja, Gesetze einzuhalten, das Sittengesetz letztlich, mit seinen verschiedenen, ja, gebotshaften Vorgaben, sondern, was ist das Neue? Die Werte sind nicht artikulierte Regeln, Prinzipien, Maximen oder irgendwas in dieser Art, sondern sie sind etwas, das einen Eigennamen hat. Ja? wie Fixsterne am Himmel hat Luhmann das mal genannt. Also ein Wert ist ein moralphilosophisches Konstrukt, das nahelegt, dass Moral so funktioniert, dass es da irgendwo sowas wie einen Leuchtpunkt gibt, den Wert X, an dem ich mich orientiere, und das gibt mir meinen moralischen Halt. Aber nicht etwas, das die Form einer Regel, einer Maxime, einer Vorschrift oder dergleichen hat. Warum ist das jetzt? Also erstmal ist es ein Unterschied, das ist schon mal interessant. Wertorientierte Moralen orientieren sich an solchen punktförmigen, nominalistischen Etwasen. Nehmen wir mal jetzt nicht Würde, weil Würde gibt es auch bei Kant und da haben wir eine sehr elaborierte Würde-Definition, das ist was anderes. Nehmen wir mal den Wert Menschlichkeit, Humanität. Menschlichkeit ist eben keine Regel, die ich im kantischen Sinne irgendwie auf was anwenden kann. Gut, sei menschlich wäre eine mögliche Maxime, aber was ist dann menschlich? Da muss ich wieder überlegen, ja, was ist denn Menschlichkeit oder so, ja? Das heißt, ich habe eine eigentlich namensförmige, nominalistische Größe vor mir, an der ich mich orientieren soll. Ein gutes Etwas, eine Art Idee. Und so funktionieren Wertphilosophien, das sind ja Philosophien, die also eine Pluralität von Werten formulieren. Es gibt viele Werte, Menschlichkeit ist eine, vielleicht ist Wahrhaftigkeit auch nochmal ein Wert, wobei das klingt schon so nach Tugend. Also Tugenden muss man nochmal unterscheiden. Tugenden sind Haltungen. Werte sind etwas, die so sozusagen namenshaft an den Himmel gepflanzt sind, nach denen man streben soll. Das Problem dabei ist, dass aus kantischer Sicht könnte man das formulieren, aber ich sage es mal so allgemein in meinem eigenen Namen. Erstens, Werte eigentlich nicht reflexiv sind, nicht reflektiert werden können, sondern dieses Namenshafte haben. Also man malt, es ist ein Wort, ja, man malt es, setzt es irgendwo hin und das ist gut und danach ist zu streben. Wir haben aber keine weiteren theoretischen Mittel, das aufzulösen. Das zweite größere Problem, Wertphilosophien, die mehrere Werte postulieren, also es gibt keine, die ich kenne, die nur einen postuliert, die haben ein Problem zu klären, in welchem Verhältnis die Werte denn zueinander stehen. Eine reine Wertorientierung hat das Problem, dass sie bei Pluralität der Werte ganz schnell in Beliebigkeit aushaltet, weil Wertekonkurrenzen nicht ihrerseits nochmal wertphilosophisch aufgelöst werden können. Das heißt, da ruft man dann entweder nach einer dazugehörigen Theorie, die dann erklären kann, wieso der Wert wichtiger ist als der. Und das sind in der Regel empirische Theorien. Das heißt also, wir haben da eine empirische Fundierung für Moral. Soziologen, die sagen, ja, in dieser Gesellschaft ist eben der Wert X wichtiger als der Wert Y. Ja? Das ergibt aus kantischer Sicht einen merkwürdigen Hybrid zwischen praktischer Vernunft und Empirie. Oder aber, das ist nicht empirisch, sondern es ist eben irgendwie durch unendliche Meinungsaustausche, dass man sich versucht zu einigen darauf, welche Werte denn jetzt die unsere Werte sind, die höchsten oder wie auch immer. Oder ob es einen Oberwert gibt, der alle Werte in sich fasst oder so. Und Diskussionen diesen Typs sind sehr schnell sehr meinungshaft. Ich habe jetzt mit philosophischen Mitteln beschrieben, was das Problem an sozusagen wertorientierten Moralen ist. Man könnte es noch sehr viel platter, vielleicht zu platt, so beschreiben, dass wir im Grunde, wenn wir reine oder primär wertorientierte Moralen vor uns haben, sind wir eigentlich immer ganz schnell bei Glaubensfragen. Und das ist auch die Matrix letztlich solcher wertphilosophisch grundierter Moralen. Sie funktionieren eigentlich religionsanalog. Und auch 1900 ist nochmal eine schöne Adresse, wenn wir da meinetwegen Haeckels monistische Ethik nehmen. Die funktioniert genauso. Ja? Da sind bestimmte Werte aufgepflanzt, deren Verhältnis zueinander ist nicht so richtig klar. Und da wird irgendwie abgewägt, abgewogen und das ist so ein bisschen irgendwie die Biologie, die das weiß. Und andererseits ist es einfach sozialdarwinistisch, entscheidet sich das. Die wichtigen Werte sind die, die sich sozusagen im Kampf der Werte gegeneinander als wichtig herausstellen. Und dann kommt, was Haeckel da letztlich ja will, das sagt er auch ausdrücklich, er will eine Art Kirchenersatz. Er stellt sich Ethik als eine Art Kirchenersatz vor. Und da sind es die Erfolgreichen, die Guten, die Richtigen, wie auch immer, Werte, die kannibalisieren die anderen Werte. Und da, danach orientieren wir uns dann. Also das ist so ein bisschen mein Unbehagen im Blick auf solches Argumentieren mit Werten. Man ist ganz schnell am Ende, wenn man mit Werten argumentiert. Und man ist auch am Ende, wenn man versucht, wertbezogene Argumente irgendwie zueinander ins Verhältnis zu setzen. Das ist jetzt so, aber natürlich eine wertende Position meinerseits. Also ich sehe das kritisch und ich sehe ein Stück weit auch diese moralisierende Gemengelage in der Philosophie nach 45 genau in diesem Dilemma. Man hat dann in der Nähe der religiösen Orientierung nach Werthemisphären gesucht, ist dann bei Menschenwürde und anderen verfassungsaffinen Großvokabeln gelandet, hat die aber weniger kantisch genommen als eher quasi religiös, hatte den verheerenden, für meine Begriffe bis heute verheerenden Effekt, dass der Würdebegriff in der Diskussion des halben bundesrepublikanischen Jahrhunderts, das wir jetzt inzwischen hinter uns haben, doppelt belichtet worden ist und deswegen ungenau geworden ist. Es gibt den kantisch grundierten Menschenwürdebegriff des Artikels 1 des Grundgesetzes. Da handelt es sich um etwas, das sich nicht füllen lässt, sondern um ein Prüfprinzip. Wenn sie verletzt ist, wissen wir um die Würde. Wir können nicht die Würde definieren, wir können sie auch nicht abwägen gegen irgendwas anderes. Das ist die kantische Lesweise von Würde. Und parallel hat sich eben schon, das kann man im Recht sehr schön nachvollziehen, schon mit der Judikatur des Bundesgerichtshofs in den 50er und 60er Jahren, eine katholische, christliche Werte-Lesart darüber geblendet oder hineingeblendet. Und da haben wir solche Werte, ja, Mensch und andere Dinge. Und die sind dann, also wenn das christlich gesehen wird, ist das eben irgendwie auch kreatürlich eingebettet letztlich, also schöpfungsbezogen. Alles hat Gott irgendwie geschaffen und alles hat seinen Wert als geschaffen und so weiter. Und dann wird abgewogen. Und das ist was mit Kant streng überhaupt nicht geht. Und es wird auch sogar empirisch unterlegt, hier und da. Und auch das würde Kant rigide ablehnen. Also das heißt, die Verunklarung des Würdekonzepts schon in den 50er Jahren würde ich auf das Konto dieser merkwürdigen Gemengelage dieser moralisierten Wertedebatte in dieser Zeit verbuchen. Okay, ist das ein Schlusswort? Ist keins. Aber trotzdem, schönen Tag.